Berner Provinz Voices. Von und mit Frederik Fischer.
Hallo und willkommen in der digitalen Provinz. Ich bin Frederik Fischer und darf euch im Wechsel mit den geschätzten KollegInnen Katja Diehl und Tobias Kremkau über die vielen großen und kleinen Innovationen fernab der Großstädte berichten. Mein Fokus liegt dabei auf der gemeinwohlorientierten Regionalentwicklung. Ich stelle euch innovative Wohnprojekte und Netzwerke vor, möchte aber auch den vielen progressiven Köpfen im öffentlichen Dienst eine Bühne bieten, denn ohne sie und die Menschen vor Ort ist ein nachhaltiger Wandel kaum vorstellbar. Einer dieser klugen Köpfe ist Nicole Servatius. Sie arbeitet als Leiterin der Stabsstelle Regionale Entwicklungsprozesse des Landkreises Lüchow-Dannenberg und hat für ihr junges Alter schon eine beeindruckend vielfältige Vita. Einige Stationen davon beleuchten wir gleich im Gespräch. Im zweiten Teil des Gesprächs sprechen wir dann über das Förderprojekt Elbe Valley, an dem ich am Rande auch beteiligt bin. Ziel des Projekts ist es, das mittlere Elbetal zur Modellregion für krisenfeste, nachhaltige Regionalentwicklung zu machen und regionale Nachhaltigkeitsinnovationen zu fördern. Bevor wir loslegen und da dies hier die erste Folge ist, würde ich mich gerne noch vorstellen. Ich habe in meinem ersten Leben selbst als Beamter in einer Kommunalverwaltung gearbeitet, habe das aber damals ehrlich gesagt als wenig bereichernd empfunden. Also kündigte ich und studierte Kommunikationswissenschaft und Volkswirtschaft in Hannover, Aarhus, Amsterdam und London. Nach dem Studium zog ich dann nach Berlin. Dort arbeitete ich 10 Jahre als Technologiejournalist und gründete 3 Medienstartups. Meine anfängliche Begeisterung für die Startup-Szene kühlte aber in den letzten Jahren merklich ab. Und auch meine große Liebe für Berlin erlosch mit jeder weiteren Brache, die mit liebloser Investorenarchitektur vollgestellt wurde. Dafür spürte ich eine wachsende Begeisterung für die ländlichen Räume, verbrachte dort mit meiner Frau viel Zeit auf Radtouren und schnell stellten auch wir uns die Frage, die sich viele Großstädte heute stellen, nämlich, warum ziehen wir nicht ganz aufs Land? Wir konnten uns aber weder ein Leben in einem Einfamilienhaus noch klassische Wohngemeinschaften vorstellen. Auf der Suche nach neuen Ansätzen begegneten mir viele Menschen, denen es ähnlich ging. Menschen, die ein neues Leben auf dem Land suchten, aber kein Angebot fanden. Und so wurde genau das meine neue Aufgabe, neue Wohnmodelle zu schaffen für zeitgemäßes Leben und Arbeiten auf dem Land. Mit meiner Firma Neulandia beraten wir Kommunen zu den Themen Co-Living, Coworking und Transformationsdesign. Wir setzen aber auch eigene Projekte um. 2 davon möchte ich kurz vorstellen. Einmal den Summer of Pioneers. Das ist ein Angebot zum Probewohnen und Coworking auf dem Land. Bewerberinnen bekommen von uns und den Gastgeberkommunen ein Rundum-Sorglos-Paket, bestehend aus einer möblierten Wohnung, einem Coworking-Space und dem Zugang zur Community. Als Gegenleistung bringen sie sich ehrenamtlich mit Projekten für die Menschen vor Ort ein. Für das zweite Projekt arbeiten wir mit dem Architekturbüro AGMM zusammen und bauen neue Dörfer, Co-Dörfer. Diese Co-Dörfer sind genossenschaftliche Projekte und bestehen aus vielen kleinen ökologisch gebauten Holzhäusern und großen Gemeinschaftsgebäuden mit Coworking Space, Gastronomie, Veranstaltungsflächen und viel mehr. Wer mehr zu unserer Arbeit wissen möchte, findet uns auf Twitter, LinkedIn, Telegram oder unserer Webseite codorf.de. Nun aber genug von mir. Ich freue mich auf den weiteren Austausch mit euch und das folgende Gespräch jetzt mit Nicole Servatius. Hallo Nicole. Ich freue mich total, dich als ersten Gast begrüßen zu dürfen. In unserem Podcast-Projekt geht es darum, einerseits neue Wohnprojekte auf dem Land vorzustellen. Auf der anderen Seite möchte ich aber auch innovativen Menschen in der Verwaltung und in der Kommunalpolitik eine Bühne bieten. Und da bist du mir sofort eingefallen, weil du bist ein innovativer Mensch, du bist in der Verwaltung, aber du hattest auch mal ein ganz anderes Leben, einen ganz anderen Hintergrund. Du hast nämlich mal, dein Berufseinstieg war quasi im Design. Jetzt bringen ja viele Menschen diese beiden Welten nicht so richtig zusammen. Design und Kreativberufe und die Verwaltung. Wie siehst du das denn? Sind das wirklich Widersprüche?
Also Widersprüche sind ja eigentlich immer erstmal per se sehr, sehr interessant und machen ja ein Spannungsfeld auf. Also es ist so, dass ich Design studiert habe, insbesondere Innenarchitektur und Produktdesign. Und danach meine berufliche Erfahrung in so einem regionalen Projektmanagement gesammelt habe. Und da, ja, war eigentlich auch schon eine andere Art der Interpretation von Design, was später auch zu Design Thinking wurde. Und es ist ja so, dass Design sich auch in den letzten Jahren doch deutlich geändert hat und auch mehr den Fokus auf die Gesellschaft legt, auf die Umweltauswirkungen, weil als Designer oder Designerin trifft man ja ziemlich viele Entscheidungen, die Auswirkungen haben. Und das kann man nicht nur auf das Produkt projizieren, sondern eigentlich auch auf, ja, auf die Gesellschaft und auf gesellschaftliche Prozesse.
Wie ist das denn? Also ich finde es auch sehr spannend zu beobachten, wie gerade Studierende und Absolventen von diesen regionalen Entwicklungsstudiengängen häufig an solchen Projekten partizipieren, da auch häufig mit der Verwaltung zusammenarbeiten und so ganz wichtige Schnittstellen bilden, Brücken bilden. Ist das eine neue Entwicklung? Weil ich muss gestehen, mir war das, bevor ich in Förderprogramme involviert war, bevor ich selbst auch im Themenfeld jetzt angefangen habe zu arbeiten, gar nicht so bewusst, dass eben also überhaupt solche Studiengänge existieren und dass diese Brücken ja eigentlich überall in allen Projekten, allen Förderprojekten, aber eben auch zunehmend in Form von festen Stellen in der Verwaltung vorzufinden sind. Ist das eine neue Entwicklung oder war das einfach etwas, ja, was ich vorher nicht mitbekommen habe, was es aber schon immer gab?
Also die klassischen Studiengänge, Geografie, Stadtentwicklung, die, glaube ich, die kennst du. Wenn es so ein bisschen Richtung Regionalmanagement, aber auch Transformationsmanagement oder Transformationsdesign, würde ich da auch so ein bisschen rein einordnen. Die gehen tatsächlich in eine neue Richtung. Also die Studiengänge im Bereich Regionalmanagement, die sind auch noch relativ jung, würde ich sagen, aber mittlerweile bestimmt auch schon 10 Jahre alt, aber vielleicht in der Hochschullogik noch recht jung. Die sind entstanden durch die EU-Förderpolitik tatsächlich und der sogenannte Bottom-up-Prozess in den LEADER-Regionen hat ein viel stärkeres Management vor Ort benötigt und eigentlich ist dadurch dann auch so ein bisschen dieser Ansatz an der Hochschule auch wieder entstanden, dass man regional, also dass man für das Thema Regionalentwicklung RegionalmanagerInnen braucht und die kann man eben ja sehr vielfältig einsetzen. Und so ähnlich sehe ich das auch am Design gerade oder beobachte ich das, dass es viel stärker in den Masterstudiengängen eben auch den Designmanagement oder Transformationsdesign diese Aspekte da mit reinkommen.
Super. Ich finde das eine wirklich tolle Entwicklung, weil, also ich komme ja aus der Startup-Szene und ich finde, da fehlt eigentlich genau sowas. Ne? Also das, was du eben beschreibst, nämlich, dass man Design mit gesellschaftlicher Verantwortung zusammenbringt. Und das höre ich da ganz stark raus. Und ja, finde das toll. Und vielleicht ist das ja auch eine Einladung an Studierende oder Menschen, die sich überlegen, welches Studium sie beginnen wollen, wer also gesellschaftlich wirken möchte und sich trotzdem für neue Themen für Design interessiert, der hat da, glaube ich, wirklich tolle Gelegenheiten. Also man muss da nicht irgendwie voll in die Verwaltung eintauchen, kann aber trotzdem eben mit der Verwaltung zusammenarbeiten und diese Transformationsprozesse eben mitgestalten. Das ist ja eine tolle Gelegenheit, eine tolle Chance.
Ja, damit bin ich eigentlich auch angetreten. Also ich wollte die Verwaltung gerne verstehen und habe diesen Job deswegen auch angenommen, weil ich die Prozesse gerne verstehen möchte. Und es ist so, dass in der Verwaltung natürlich viele Genehmigungsbehörden dort sitzen, die halt natürlich ihre Verantwortung haben und ihre Rechtsgrundlagen, nach denen sie handeln müssen. Und ich bin als Stabstelle ein bisschen freier unterwegs. Ich muss keinen behördlichen Akt vollziehen.
Was ist denn eine Stabstelle? Ganz kurz eingeschoben.
Ah, da gibt es mehrere Definitionen. Da bin ich jetzt vielleicht auch nicht so begriffssicher. Aber ich bin eine unabhängige Einheit, die direkt mit der Leitungsspitze zusammenarbeitet, also mit dem Landrat. Und das heißt, ich habe keine genaue, eindeutige Zugehörigkeit, außer eben zu der Leitung. Und bin nicht in das große Organigramm der Kreisverwaltung in irgendeinen Fachdienst untergliedert, weil dann wäre ich eben auch wieder bestimmten Zuständigkeiten in der Verwaltung dann auch untergeordnet. Und so habe ich einen relativ freien Bereich, in dem ich mich bewegen kann. Das macht es manchmal auch ein bisschen schwerer, aber dafür ist man aber auch flexibel und kann viele Dinge natürlich abgestimmt mit der Leitung tun und initiieren.
Und mit welchen Themen und Aufgaben beschäftigst du dich dann so im Alltag schwerpunktmäßig?
Das ist unterschiedlich. Also schwerpunktmäßig habe ich bei mir das Thema der Wirtschaftsförderung oben drüber stehen. Da gehört der Tourismus mit dazu, wo es um die Dienstleistungen, also es sind alles freiwillige Leistungen, die der Landkreis dort erbringt, aber eben um eine positive Entwicklung in der Region voranzutreiben. Da gehört der klassische Dienstleistungsauftrag der Wirtschaftsförderung dazu, wo Unternehmen beraten werden im Bereich der Investitionsförderung, Existenzgründungsberatung und so weiter. Dann haben wir mit dem Bereich der Wirtschaftsförderung auch ganz klar, ganz stark das Thema Fachkräftesicherung, Fachkräftemarketing, Standortmarketing mit drin, also den Landkreis nach außen hin gut kommunizieren als Arbeits-, aber auch als Wohnstandort. Das ist das, was sich da jetzt als neues Thema auch nochmal herauskristallisiert hat. Und im Bereich Tourismus sogar die infrastrukturelle Entwicklung, also sowas wie den Elberadweg, da bestimmte Förderanträge schreiben und das Ganze auch abwickeln. Also es ist ein sehr breites Spektrum, wirklich von akteursorientiert. Wir machen was im Bereich Berufsorientierung zusammen mit der Wirtschaftsförderung. Dann haben wir diese Willkommens- und Fachkräfteagentur Wendland Leben ins Leben gerufen, die so eine erste Anlaufstelle, Beratungsanlaufstelle hier im Landkreis ist, die ZuzüglerInnen berät zu allen möglichen Themen Wohnen, Leben, Arbeit, Freizeit und vor allen Dingen vernetzt. Und aber auch eben diese Infrastrukturthemen im Bereich Tourismus, aber auch Marketingthemen tatsächlich zurzeit recht viel.
Ich finde, an der Aufzählung wird ja wirklich sehr gut ersichtlich, wie viel da gerade in Bewegung ist in den ländlichen Räumen. Und in der Pandemie ist ja auch das Interesse an dem ländlichen Raum als Wohnort, als Arbeitsort, als Sehnsuchtsort deutlich größer geworden, für viele Menschen in den Mittelpunkt gerückt. Und wir merken es ja tatsächlich, dass auch viele Orte, die in der zweiten und dritten Reihe waren, für die sich vor der Pandemie eher weniger Menschen interessiert haben, die von Abwanderung geprägt waren, dass die jetzt tatsächlich eine Zuwanderung erleben, ganz viele Menschen anfragen, aber das alles auch natürlich problematische Entwicklungen nehmen kann, zum Beispiel, dass einfach nur Ferienimmobilien nachgefragt werden, nur von der Kommune zum Beispiel wenig hat. Also da ist unglaublich viel zu tun, viel, viel in Bewegung. Merkt ihr das im Landkreis Lüchow-Dannenberg auch und gegebenenfalls in welcher Form? Was sind da jetzt gerade tatsächlich Entwicklungen der letzten ein, zwei Jahre, die da gerade für eine neue Dynamik sorgen?
Ja, also mit der Agentur Wendland Leben haben wir ja eigentlich auch das so ein bisschen vielleicht sogar provoziert mit einem Branding, mit Kampagnen auf uns aufmerksam zu machen. Eigentlich aber auch eine gute Basisleistung zu bieten, nämlich dieser Willkommensankommensberatung. Genau, und wir merken dort, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Agentur, das sind drei Personen, die da arbeiten, die merken die Anfragen auf jeden Fall. Also es ist ganz interessant, wer sich jetzt an Netzwerkveranstaltungen, die natürlich auch alle online stattfinden, wer sich da jetzt alles einloggt oder anmeldet und erstmal guckt, aber eben überlegt, ins Land oder ins Wendland zu ziehen. Und zahlenmäßig kann ich das jetzt gerade nicht wiedergeben. Müsste ich jetzt auch mal in der Datenbank suchen gehen danach, aber genau. Aber es ist tatsächlich so, dass also die Nachfragen bei der Agentur Wendlandleben gestiegen sind. Wir sehen es an den Nachfragen bei den Immobilienportalen und auch die Kommunen, also die Gemeinden, melden uns das auch zurück, dass sie Anfragen an Bauplätzen und an Wohnungen steigen. Und natürlich Angebot und Nachfrage, natürlich auch dann der steigt auch der Preis. Und das ist gerade ein Thema, was wir angehen wollen dieses Jahr mit einem, ja, Wohnraumversorgungskonzept, dass wir uns wirklich zahlenmäßig das nochmal genau angucken. Und da arbeite ich dann zum Beispiel zusammen mit dem Fachdienst aus der Kreisentwicklung beziehungsweise Raumplanung, die das regionale Raumordnungsprogramm festlegen, was wiederum Weisungen für den Flächen- und B-Plan haben wird, für die 3 Samtgemeinden hier im Landkreis. Und da versuchen wir gerade in so einer gemeinsamen Arbeitsgruppe dieses Konzept vorzubereiten und uns dann natürlich mit externer Expertise da begleiten zu lassen. Also wir wollen uns Angebot und Nachfrage genau angucken. Wir wollen uns den aktuellen Siedlungsentwicklungen angucken natürlich unter der Maßgabe Innenentwicklung vor Außenentwicklung, weniger Flächenverbrauch und wo kann man Entwicklung zulassen, also welche Orte eignen sich, wo gibt es welche Infrastrukturen, also das ist eigentlich jetzt gerade nochmal ein sehr spannendes Projekt, weil es bringt die Akteurssicht der Menschen, die hier leben, aber auch die hierher wollen und diese planerische Sicht, sage ich mal, auf die Landkarte von Lüchow-Dannenberg, bringt das zusammen. Also das ist eigentlich ganz spannend. Also es sollen da Interviews geführt werden mit den Immobilien, Akteuren hier vor Ort, natürlich auch die regionalen Banken wie Sparkassen und Volksbanken gehören dazu. Weil wir uns das Ganze ganzheitlich angucken wollen und hoffentlich dann auch zu innovativen Handlungsansätzen kommen. Also neben den Gestaltungsinstrumenten wie diesem regionalen Raumordnungsprogramm, was dann wieder auch auf der Flächenplanung und der Bebauungsplanung wieder eine Handlungsanweisung geben kann oder einen Rahmen bilden kann, möchten wir hoffentlich auch da über dieses Thema neue Ideen für die regionale Entwicklung bekommen. Aber dafür haben wir ja auch noch ein anderes Projekt.
Das ist eine super Überleitung. Ich wollte mich tatsächlich jetzt auch zu Elbe Betty zu sprechen kommen, weil vieles, was du gerade erwähnt hast, findet sich ja dort auch wieder. Aber es geht ja auch so ein bisschen zum einen über den Landkreis Lüchow-Dannenberg hinaus und zum anderen thematisch finden sich ja da noch andere Themen wieder. Magst du vielleicht das Projekt Elbe Valley kurz vorstellen?
Ja, kurz ist natürlich schwierig, aber ich versuche es mal. Es gab eine ganz tolle Ausschreibung für ein Förderprojekt, für ein Förderprogramm vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, BMBF. Und das Programm heißt Wandel durch Innovation in der Region. Und unterstützt werden sollen strukturschwache Regionen, den Strukturwandel nachhaltig zu gestalten. Ja, und ich habe diese Ausschreibung gesehen und in mein Netzwerk gegeben, der Verein Grüne Werkstatt Wendland, der Think Tank, mit dem man hier im Landkreis Lüchow-Dannenberg nachhaltige regionale Entwicklung nicht nur andenken kann, sondern auch umsetzen kann. Und dort haben wir diese Ausschreibung besprochen und eine Idee entwickelt und meine Kollegin Daniela Weinand hat das Ganze dann in einem Konzept zum Antrag ausgearbeitet und die Idee dahinter ist tatsächlich, es war auch vorgegeben, dass man mit mindestens einer weiteren Region oder einem weiteren Landkreis kooperiert und ein weiterer Landkreis wäre ja auch wirklich zu einfach gewesen. Wir haben uns deswegen dann entschieden, gleich 4 Landkreise beziehungsweise 4 Teilregionen zusammen zu tun und eine neue Region zu betrachten, wo wir einen nachhaltigen Strukturwandel gestalten möchten. Und das ist das einzige 4-Länder-Eck in ganz Deutschland, wo Niedersachsen, Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern aufeinandertreffen. Und wir in diesen Räumen, in diesen erstmal aufeinandertreffenden geografischen Räumen, ziemlich viele Gemeinsamkeiten, Herausforderungen haben, aber auch vielleicht das zur Chance machen können. Und wir möchten hier zeigen, wie nachhaltige Regionalentwicklung funktioniert und vor allen Dingen auf unseren bereits bestehenden guten Beispielen aufbauen, aber eben auch wirkliche Strukturinnovationen neu entwickeln. Also was für eine Innovation, was für eine neue Entwicklung oder was für ein neues Instrument können wir gemeinsam entwickeln, damit wir uns als innovative, nachhaltige Region krisenfest aufstellen können.
Catchy.
Catchy, oder? Das war der Werbeblock.
Ja, auch völlig zu Recht. Ich durfte ja auch so ein bisschen die Region und die Akteure kennenlernen. Ich habe ja das Projekt Summer of Pioneers in Wittenberge erstmals durchgeführt. Das ist ja auch eine von den Teilregionen, beziehungsweise die Prignitz als die Region. Wittenberge ist dort eine Stadt innerhalb der Region. Und hat dort, kann man glaube ich schon auch sagen, nicht zuletzt durch den Summer of Pioneers erlebe ich da eine totale Aufbruchsstimmung, die sich aber eben jetzt ja überall ausbreitet. Und das hat dann natürlich nicht überall was mit dem Summer of Pioneers zu tun. Also es gibt ja ganz viele verschiedene Gründe für diesen Aufschwung und für diese Dynamik. Und das Tolle finde ich, dass man also in allen Teilregionen auf diese Akteure trifft, die du beschrieben hast, die da wirklich mit ganz großem Engagement und tollen Visionen am Werk sind. Und wenn man in die Gespräche eintaucht, hat man irgendwie das Gefühl, das ist ja fantastisch, da wird wirklich die Zukunft beschrieben, die eigentlich längst Gegenwart sein sollte, mit dem Menschen im Mittelpunkt, nachhaltig, im Einklang mit der Natur und trotzdem aber auch innovativ. Also klingt alles wahnsinnig toll. Man fragt sich nur so ein bisschen, warum sind wir eigentlich nicht längst da? Also ist Verwaltung, ist Politik nicht per se gemeinwohlorientiert und warum brauchst häufig dann eben auch Impulse von außen, warum brauchst solche Förderprojekte, um etwas eigentlich Selbstverständliches in die Realität umzusetzen?
Ja, das ist eine spannende Frage. Also wenn wir das jetzt vielleicht nochmal runterskalieren, wir haben uns ja in dem Projekt Elbe Valley 3 also Handlungsfelder genommen, die wir genauer analysiert haben und Projekte identifiziert haben, gemeinsam mit großen Akteursrunden und so weiter. Neue Wege im Sinne von Mobilität, neue Arbeit im Sinne von wirklich also nachhaltiger, gemeinwohlorientierter, sinnstiftender Arbeit, wie auch immer man das definieren möchte. Vor allen Dingen auch nachhaltig im Sinne der ökologischen Nachhaltigkeit, sozialverträglich natürlich auch. Also ja, und genau, neue Wohnformen gehört eben genauso mit dazu. Neue Wohnmodelle fördern, zulassen. Und das ist etwas, was es, glaube ich, ganz greifbar macht. Und zwar haben wir jetzt die Möglichkeit, zukunftsorientiert wirklich strategisch etwas zu entwickeln. Und das sind alles so gesellschaftliche Prozesse, die sich verändern. Wir werden jetzt zu Wissensarbeitern mit unserem Laptop unterm Arm und können uns aussuchen, wo wir arbeiten wollen. Ich muss nicht mehr in der damals vielleicht 8-, 9-, 10-köpfigen Familie mit auf dem Hof mitarbeiten, damit wir alle was zu essen haben, sondern ich kann eigenständig entscheiden, was ich haben will. Das Bildungsniveau ist höher generell. Genau, dann habe ich noch das Internet zur Verfügung. Das eröffnet halt gleich ganz viele Möglichkeiten. Und das sind wieder ganz neue Anforderungen und Bedürfnisse, worauf man eine Lösung finden muss. Und entweder es wächst halt so selbst dahin oder man versucht mit einer geschickten Regionalentwicklung, und da fängt jetzt eigentlich dann auch schon wieder Politik an, mit einem gut ausgedachten Fördersystem, dann eben auch eine Förderung dieser positiven Entwicklung oder dieser strategischen Entwicklung findet dann auch statt.
Wenn wir uns oder wenn du dir das Elbe Valley in 10 Jahren vorstellst, was wäre dann so eine Vision, also eine Optimalvision quasi? Wo könnte das Elbe Valley in 10 Jahren stehen? Wie würde das Elbe Valley in 10 Jahren aussehen, wenn jetzt alles oder zumindest sehr vieles gut geht?
Also das Elbe Valley ist ja erstmal ein Projekt, deswegen ist ja dieser Name auch entstanden. Vielleicht heißt es ja dann gar nicht Elbe Valley, sondern wir sind irgendwie, keine Ahnung, das, ich weiß es nicht, die grüne Metropolregion im ländlichen, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also das Elbe Valley symbolisiert, aber soll ja etwas symbolisieren, nämlich den Innovationsgeist und Entwicklungsgeist. Vielleicht deswegen da dieser Zusammenhang. Und in 10 Jahren, denke ich, wird das Vierländereck, wenn wir diese Zusammenarbeit und diese Kooperation über das Vierländereck wirklich so gut geschnürt bekommen, dann werden wir in 10 Jahren auf eine tolle Kooperationsarbeit zurückgucken können. Dann wird es für uns normal sein, über Bundesländergrenzen hinaus zu arbeiten. Und wir werden vor allen Dingen auch von unseren Bundesländern wahrgenommen, und es wird einen entsprechenden Elbe Valley Entwicklungsfonds oder Vier-Ländereck-Fonds geben, um genau hier diese innovativen und nachhaltigen Ideen speziell fördern zu lassen. Und es ist ein Wissensort, wo Leute hinkommen, wo Bürgerinnen und Bürger lernen, wie nachhaltige Entwicklung geht, und ganz viele Menschen die Zukunft hier mitgestalten wollen.
Nicole, ich danke dir ganz herzlich. Ich fand das wahnsinnig spannend und ich bin dir auch wirklich als Bürger dankbar, dass es Menschen wie dich eben an Positionen wie deiner gibt. Das stimmt mich wirklich sehr hoffnungsfroh, dass wir eben diese düsteren Szenarien nicht erleben, sondern dass wir gerade alle Chancen nutzen, die wir haben, um wirklich in einer nachhaltigen, resilienten, gemeinwohlorientierten Entwicklung entgegenzuwirken. Ich glaube tatsächlich, dass in den ländlichen Räumen die Chancen dafür sogar besser stehen als in vielen Großstädten. Bevor ich mich verabschiede, gibt es noch etwas, was du vielleicht noch uns mitgeben möchtest?
Also vielleicht sage ich einfach mal Danke an all die tollen Menschen, die sich im ländlichen Raum engagieren, und zwar für die Region und für ein gemeinsames Leben und Arbeiten in einem in einem naturnahen Raum. Und das finde ich total klasse. Dann sage ich einfach mal Dankeschön zum Abschluss an all die unerschrockenen ländlichen EntwicklerInnen.
Sehr schön. Ganz, ganz herzlichen Dank an dich, Nicole. Und ja, bis in 10 Jahren.
Ja, genau, tschüss. Bis in 10 Jahren. Ciao.
Digitale Provinz Voices. Von und mit Frederik Fischer. Folgt uns auf Twitter. Twitter, Instagram und LinkedIn. Oder besucht uns im Netz unter 7fridays.de/digitale-provinz.